Hi, ich bin der Jochen Bauer, der Maître im Restaurant Rosin und arbeite seit circa 20 Jahren hier im Restaurant. Susanne habe ich vor über 25 Jahren im damaligen La Table in Dortmund kennengelernt. Da habe ich mit zwei weiteren Kommilitonen von meiner Hotelfachschule für einen Champagner-Wettbewerb in Berlin bin ich da angetreten. Und sie hat uns durch ihre profunden Weinkenntnisse und Tipps sehr gut auf diese Prüfung vorbereitet, die wir dann schließlich auch mit Bravour bestanden haben. Und dann nach ein paar Jahren später sahen wir uns dann wieder, als Susanne mit ihrem Mann Alfred im Restaurant Rosin zu Gast waren. Da hatte sich herausgestellt, dass die Chemie zwischen uns allen, Frank Rosin, Susanne und mir, sehr gut gestimmt hat. Der Rest ist Geschichte. Ja, und sie fing ja schließlich bei uns an. Ich erinnere mich an sehr schöne Erlebnisse und Weinreisen mit Susanne, als wir zum Beispiel gemeinsam nach Bordeaux zu Château Cheval Blanc und zu Château Dickem gereist sind. Oder auch ein gemeinsamer Wochentrip nach Südafrika mit Frank Rosin, unserem Küchenchef Oliver Engelke, meinem damaligen Stellvertreter Martin Vosberg, Susanne, ja, und zum Weingut Springfontein von Jost Weber gereist sind und wo wir das Cool Climate an der Walker Bay kennengelernt haben und auch weitere Weingüter im Umkreis besichtigen konnten, eine wirklich erlebnisreiche gemeinsame Zeit hatten. Ein wirklich gelungenes Teambuilding. Hier nochmals vielen Dank an Frank, es war wundervoll. Ja, und seit mittlerweile über 17 Jahren arbeiten wir nun täglich gerne zusammen und ich schätze und respektiere Susanne noch wie am ersten Tag. Sie bringt mir immer noch etwas Neues aus der Weinwelt bei und natürlich auch mal einen guten, unbekannten oder gealterten Tropfen nach den freien Tagen, den sie mit Alfred nicht ganz ausgetrunken hat und lässt mich daran teilhaben. Letztens ein 1969er Bordeaux aus unserem gemeinsamen Geburtsjahr. Ja, à votre santé, auf Susanne und Alfred und lasst uns einfach so weitermachen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Meine heutige Gästin verfügt über eine Eigenschaft, die ihr sicher viele neiden. Beständigkeit. Tätig in der Residence in Essen, im La Table in Dortmund, im Lawin in Osnabrück und zuletzt bei Frank Rosin in Dorsten, lebt die ehemalige Sommeliere des Jahres das, was viele einfach leben sollten. Beständigkeit, Ruhe, Ausgeglichenheit, ein wahnsinnig solides Fachwissen und vermag es so, das zu vermitteln, was man bei einem Restaurantbesuch empfinden möchte. Ruhe und ein Rückzug aus der lauten Alltagswelt. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich aufs Allerherzlichste bei der Schlumberger Gruppe, bei den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Dank Ihnen ist dieses Projekt möglich und dank Ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Susanne Spieß.
Was ist Wein für dich?
Wein ist gehört zu meinem Leben. Also ich mache diesen Beruf schon über 30 Jahre. Und das ist einfach ein Beruf, der einfach für mich gemacht ist. Also ich lebe das bei der Arbeit oder auch zu Hause mit unseren Weinen, dass wir sehr viel probieren und diskutieren und viel auf Weinreisen sind und das auch in unseren Urlaub integrieren. Also das ist eigentlich voll mein Leben.
Ist es da eher der Wein als solches oder ist es das drumherum? Also ist es das Wein trinken oder ist es den Wein erklären? Die Reisen,
Reisen sind sehr wichtig, finde ich, dass man diese Anbaugebiete kennenlernt, dass man da drin steht in den Weinbergen, dass man sieht, wo kommen die Weine her und dass man dann auch mit den Winzerinnen und Winzern ins Gespräch kommt. Und das sind auch ganz tolle Freundschaften schon entstanden. Und das Weintrinken ist natürlich auch sehr schön und das machen wir natürlich auch. Und das sind so wirklich sehr charaktervolle Weine, wo man sich mit beschäftigt, die auf den zweiten oder dritten Schluck erst schmecken und wo man sich richtig mit beschäftigen muss.
Kann man die Besonderheit eines Weines schon beim ersten Schluck oder beim Trinken selber erfahren oder muss man die Geschichte des Weingutes, des Winzers dahinter kennen?
Es gibt Weine, die direkt schmecken, aber ich finde, dass die Weine, die, wo man ein bisschen mehr reinriechen muss, die sich mit ein bisschen mehr Luft entwickeln und die vom Geschmack sich auch entwickeln, dass die charaktervolleren Weine sind. Die Weine, die sofort schmecken, die kann man auch mal gut trinken, aber das finde ich nicht so, dass das die Qualitätsweine sind.
Und das Wissen vom Winzer, wenn das hinzukommt?
Das ist auch schön, ja, wenn man das natürlich vermitteln kann
noch. Aber verkauft man da nicht? Ist es dann nicht so, dass man dann, wenn man weiß, okay, der arbeitet mit dem Holz, der hat diese Praktiken dabei, der nimmt diese Hefen, der hat diese Böden, nimmt man sich da nicht ein Stück vom eigentlichen intuitiven Schmecken?
Man kann diesen Wein ja probieren, bevor man diese ganzen Informationen hat. Aber wenn man diese Informationen hat, finde ich das noch schöner. Dann kann man das noch besser nachvollziehen, wie er arbeitet, mit welchem Holz er arbeitet und Maischestandzeit und sowas.
Was sind die besseren Weinprobierer? Sind das die Intuitiven, die, ich sag mal, Novizen, die noch nicht so viel wissen und den Wein einfach so nehmen, wie er ist? Oder sind das diejenigen, die, so wie wir, 30 Jahre in dem Business sind und schon alles rauf und runter getrunken haben, ganz viel Informationen haben und immer nur in Rastern denken?
Wenn man unbedarft daran geht, ist es bestimmt besser manchmal, ein Wein zu probieren, weil man noch nicht diese Erfahrung hat und einfach raus sagt, was man denkt.
So, man kann auch ganz viele, finde ich, Informationen als Experte von Unbedarften bekommen, die man selber überhaupt nicht geschmeckt hat, wenn man denen zuhört.
Ja.
Und wenn man einfach auf deren Geschmack vertraut, weil die halt einfach geschmackstreu sind und nicht versuchen, das irgendwie in Rastern zu packen oder in Rastern zu denken. Und
die Profis sind vielleicht auch ein bisschen in ihrem Schema. Die probieren vielleicht immer das Gleiche oder immer den gleichen Stil. Und wir hier machen wir auch Weinproben zu Hause mit als Blindproben, wo wir unsere Freunde einladen. Und das sind auch ganz tolle Sachen, die wir aufmachen. Aber dann denken schon, ah, jetzt kommt der Bordeaux und jetzt kommt der Burgunder. Die denken schon, ja, jetzt kommt das und das.
Seid ihr Gewohnheitstrinker?
Wir trinken regelmäßig Wein.
Ich meine jetzt gar nicht so die Häufigkeit, sondern mehr, wenn ihr gerne Wein trinkt, dann ist es etwas, was euch gut tut? Oder sucht ihr immer so den Kick, das Neue, das Herausfordernde? Trinkt ihr die Probenliste rauf und runter? Oder ist es dann ein Wohlfühlmoment? Also wann trinkt ihr Wein?
Wir trinken Wein, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir zu Hause sind und wenn wir im Urlaub sind. Wir trinken Wein, hier, wenn wir hier zusammensitzen und essen oder wenn der Samstag Nacht zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme und das Wochenende einläuten.
Und dann ist es ein Wohlfühlwein oder ist dann eine Entdeckung oder ein Arbeitsauftrag?
Beides. Also kann beides sein. Es kann ein Wein sein, der einfach zu verstehen ist manchmal, so an einem Samstagnacht, wenn man was trinken möchte. Es kann aber auch ein Wein sein, der sehr verschlossen ist und den man sich erschließen muss. Ich mag beide Weine, beide Weinstile.
Hat man als Sommi Ups and Downs über all die Jahre, also über die 10, 20, 30 Jahre, dass man sagt, irgendwann wird's langweilig oder irgendwann ist Gewohnheit oder irgendwann arbeitet man aus dem Textbook raus oder ist Wein in der Tat sowas, was einen immer wieder am Leben erhält und immer wieder fasziniert und begeistert und durch die Reisen, durch die Gäste?
Also durch die Reisen, finde ich, erfährt man immer was Neues, also neue Weinbetriebe, die aufstreben, neue Weine, vielleicht auch Anbaugebiete, die man noch gar nicht so erfasst hat, auch in Frankreich so kleine Anbaugebiete, habe ich ja noch gar nichts von gehört. Und das finde ich das Spannende. Ich kann das nicht immer dann in meinen Alltag einbringen, weil das dann teilweise zu komplizierte Weine sind. Ist doch manchmal ein bisschen klein, bisschen eintönig manchmal im Restaurant, weil oft die gleichen Weine bestellt werden. Aber das ist ja auch mein Job, die Gäste dann dahin zu führen, auch mal was Neues zu probieren.
Oder in den gleichen Weinen das Besondere manchmal finden. Das finde ich auch eine gewisse Herausforderung, weil viele Gäste ja nicht so erfahren sein können und dann schon in ihrem Schema auch gerne trinken möchten, weil es für die ja in dem Augenblick, habe ich so empfunden, ja auch eine Wohlfühlsituation ist und die wollen dann risikofrei trinken. Mhm. Und aber in dem dann irgendwas Besonderes zu finden, das zu empfehlen und zu sagen, ja, so kann das auch schmecken. Mhm. Und es ist natürlich dein cozy Moment oder dein Wohlgefühl in dem Augenblick. Aber in Kombination mit dem und dem ist das dann wiederum was ganz, ganz Spannendes und sowas hat man vielleicht noch nicht beachtet.
Ja, genau. Weine, die den Gast, also man muss auch aufpassen, welchen Wein man wem empfiehlt. Mhm. Also Weinanfänger kann ich jetzt keinen Maischel vergoren Weißwein servieren zum Start, finde ich, das würde ihn überfordern. Aber wenn man dann mit einem, und wenn diese Weine interessiert sind, dann kann man aufbauen. Mhm. Ne? Dann kann man aufbauen, macht man wirklich mal einen Grauburgunder am Anfang, so einen Wein, den viele verstehen, und dann steigert man sich. Mit Riesling oder mit Chardonnay auch.
Braucht man als Sommelier irgendwann eine Spezialisierung? Dass man sagt, ich habe eine Kernkompetenz, auf die ich mich konzentriere, wo ich mich reinarbeite, wo ich mich intensiv mit auseinandersetze, wo ich ein Ansprechpartner vielleicht auch in der Szene, in der Branche für bin? Oder sollte man allumfassend sich irgendwie präsentieren, platzieren und für alle Themen ansprechbar sein?
Hm. Ja, also ich spezialisieren weiß ich nicht so genau. Also ich finde auch breit gefächert zu sein, finde ich wichtig. Wein und Speisen finde ich auch sehr, sehr wichtig. Da habe ich mich auch schon am Anfang von in meiner Ausbildung durfte ich da von meinem Ausbilder mich näher mit beschäftigen und das begleitet mich auch das ganze Leben.
Fing das in der Ausbildung an bereits mit Wein? Also da genau. War dein, oder weit davor?
Weiter vor eigentlich schon.
Ja.
Meine Eltern hatten früher Gastronomie. Meine Mutter ist Buchhalterin, mein Vater Psychologe.
Die hatten das nicht
gelernt und haben dann ein Restaurant eröffnet.
Oh, wow.
Und meine Mutter hat den Stern erkocht nach einem Jahr.
Ach, ist ja verrückt.
Mhm.
Und das war in den 90er, 80er Jahren?
80er Jahren, genau.
Ja.
Mhm, richtig, genau.
Wo Sterne noch nicht so weit gesät waren, da war das ja richtig was Besonderes.
Das waren drei Frauen in der Zeit, die einen Stern hatten, glaube ich.
Ach.
Und das war schon eine Sensation.
Ja.
Nach einem Jahr schon einen Michelin-Stern zu bekommen. Und das bin ich als Kind aufgewachsen. Ich habe natürlich auch immer gesehen, meine Eltern sind nicht zu Hause. Das war natürlich nicht so schön, aber ich habe die Motivation meiner Eltern, mein Vater war auch sehr weininteressiert, hat mich da schon geprägt.
Mhm.
Und so wollte ich schon, wusste ich dann schon sehr früh, dass ich dann auch meine Ausbildung in diesem Beruf machen möchte.
War das deine gesamte Kindheit?
Nee,
das Restaurant hattet?
Nicht ganz. Also ab 10 Jahre.
Mhm. Mhm. Aber es gibt's nicht mehr das Restaurant,
oder? Nein, schon länger nicht mehr.
Mhm. Ja.
Ja, richtig.
Was, kannst du dich an die Weine erinnern, die ihr damals dort hattet? Das war ja wahrscheinlich nicht
viel deutsche Weine, genau. Deutsche Weine und französische Weine. Also Loire, glaube ich, war. Also genau weiß ich nicht. Da war ich noch nicht so weit. Genau. Aber das war schon, das habe ich schon gesehen, dass mein Vater da auch sich sehr für interessiert hat.
Und war also Wein allgemein da schon ein Riesenthema? Weil ich habe so persönlich das Gefühl, das kam erst so Mitte der 90er, dass es wirklich so ein Thema wurde.
Also Wein wurde bei uns immer im Restaurant immer getrunken.
Mhm. Hm? Und dann aber auch beim Glas damals schon oder flaschenweise? Nee.
Also das war ja sehr spät.
Ja, ich glaube, Tantris war eins der ersten Restaurants, die überhaupt Champagner beim Glas ausgeschenkt haben.
Mhm.
Also vorher war das, Aubergine. Da war das, glaube ich, das erste Mal, dass der Champagner beim Glas ausgeschenkt
wurde. Das hat lange gedauert, finde ich auch. Bis mal ein glasweise Weine ausgeschenkt hat, ja.
Magst du das? Also bist du eher ein Glasfreund oder eher ein Flaschenkind?
Ja, mittlerweile kannst du nicht mehr ohne Weinbegleitung machen.
Ja.
Also da fragen alle nach.
Und selber, wenn du im Restaurant bist?
Selber bestellen wir Flaschen meistens.
Weil?
Weil wir gerne diese Weine trinken, die wir bestellen, weil wir die spannend finden. Manchmal machen wir auch Weinbegleitung, aber es ist ganz, ganz selten, wenn wir den Sommelier sehr, sehr schätzen, dann machen wir auch schon mal Weinbegleitung.
Hattest du da mal ein Erlebnis, wo du sagst, bei dem Kollegen hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht?
Ja, in Bayersbronn bei Jürgen Fendt. Ja. Genau.
Jürgen Fendt. Er hat das wirklich auch mit einer Akribie und Perfektion gelebt und
ja. Hat eine ganz also eigene, das war eine, also das war das Beste an Weinbegleitung.
Ja.
Und das hat auch so gut gepasst. Und das waren so Weine, die wir auch selber bestellen würden. Mhm. Er hat sich so genau an uns ausgerichtet, so was wir gerne trinken, oder hat das erahnt.
Toll. Mhm. Können wenige. Also weil die meisten versuchen ja, sich zu präsentieren und ihren Stil zu leben und den auszuleben, aber wenige hören zu oder lassen sich auf den Gegenüber ein oder versuchen das dann eben auch mit den Speisen zu kombinieren. Bei einer Weinbegleitung, wenn du die selber machst, natürlich orientiert man sich an den Speisen, aber ist es das Wichtigste oder ist es die Dramaturgie in der Weinbegleitung oder ist es das Spiel zwischen Neuem und Altem, also Altbekannten und Neuentdeckungen? Also was sind für dich da Indikatoren, die Weine auszusuchen? Oder was viel im Keller ist oder wenig oder teuer oder billig oder?
Ja, also ich habe schon auch eine Auswahl an Weinen, die, wo ich denke, dass das am besten zum Essen passt. Mhm. Aber im Gespräch mit dem Gast würde ich dann auch das wechseln, dass man das abhängig macht von den Gästen teilweise, was das für Gäste sind. Oder die Gäste kommen auch zu mir, ich trinke aber keinen Rotwein. Da, ne, da muss man sich auch anders entscheiden. Ich finde schon, Soßen ist sehr, sehr wichtig, was für Soßen gibt.
Ist das der Hauptorientierungspunkt für dich, die Soße?
Ja. Die Gewürznoten, aber das ist auch oft sehr schwer, weil die Gerichte immer komplizierter werden und immer mehr Aromen auf den Teller kommen. Und das finde ich bei so einem Weinabend schön, weil man da sich konzentriert auf den Wein, wie und welchen Gang man dazu kocht, dass man das umgekehrt auch mal sieht.
Mhm. Ja, das stimmt. Und ich glaube, mit den vielen Aromen, da hattest du ja vor deiner jetzigen Anstellung mehr oder weniger den Großmeister an vielen Aromen, oder?
Thomas Bühner.
Genau. Der teilweise, also bis zu 30 verschiedene Hauptkomponenten auf einem Teller, was ja dann mehr oder weniger für einen Sommelier eine unlösbare Aufgabe ist.
Das ist sehr schwierig, ja. Da fing das auch gerade an mit Weinbegleitung, in dem, ja, so.
Nullerjahren eigentlich.
Nullerjahren, ja, genau. Da fing das an und ich konnte da noch nicht so genau, nicht so richtig was mit anfangen. Ich musste mich da erst reinarbeiten. Mhm. Und da hat man schon immer überlegt, was passt denn dazu. Und mit den vielen Aromen ist es natürlich immer schwer.
Ging durch die Weinbegleitung viel verloren oder haben wir viel gewonnen? Also wir haben Vielfalt gewonnen, aber haben wir sowas wie Akribie verloren oder Tiefsinnigkeit? Oder wenn man es dann ja mehr oder weniger... Ja,
diese Weine, die Flaschenweine natürlich, die leiden natürlich auch, weil die ganz eher selten getrunken werden. Und Weinkarte, wofür braucht man dann noch eine Weinkarte? Ne? Also ich meine, es gibt tolle Häuser in Deutschland, die die tollsten Bordeaux und Burgunder ausschenken in Flaschen. Aber so jetzt auch im Ruhrgebiet ist das auch eher schwierig. Ja.
Eine tolle Weinkarte zu finden? Nee, oder?
Das zu verkaufen, finde ich.
Ja, ja. Ist so, ich dachte, es hätte sich ein wenig gebessert.
Ruhrgebiet finde ich schon
oder?
Schwierig. Also schon Weintrinker, aber jetzt nicht so die so euphorisch sind.
Wahrscheinlich auch in der Relation zu der Menge an Menschen, die hier wohnen. Mhm. Wenn man da die Weintrinker herauskristallisiert und ja, stimmt, eigentlich schade. Ja. Jetzt warst du ja in einigen Betrieben relativ lang beschäftigt, also beim Bühner, jetzt beim Frank Rosin bist du ja auch schon 10 Jahre gibt es für dich ein...
17 Jahre.
Ah, genau, 20 Jahre fast. Ja, genau, sorry. Gibt es für dich ein irgendein Restaurant, wo du gerne mal für einen Tag arbeiten würdest oder reinsneaken würdest oder gucken würdest, wie die das dort machen oder dich das total begeistern würde, da von mir aus auch für eine Stage oder für ein Jahr zu arbeiten? Was mal so ganz ja, anders
Frankreich wäre, würde ich gerne gehen.
Und da eher so die modernen Interpretation oder so ein altes,
ja, so
die Castro Gros?
So ein alt eingesessenes
Haus, ja.
Ja. Das würde mich schon interessieren.
Wegen der Weine oder wegen des Service?
Wegen der Weine, ja. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so weit kommt.
Nein, das aber manchmal ist ja eigentlich schade, dass man es viel zu selten macht oder dass man die Chance nicht ergreift und das dann irgendwie in
Jungen. Ja, ich meine, ich hatte, als ich meine Ausbildung fertig hatte, habe ich auch überlegt, wo gehe ich hin? Gehe ich nach Frankreich? Man hat ja überall Möglichkeiten gehabt zu arbeiten. Und dann habe ich mich überall beworben. Und dann Frankreich, ja, gehst in ein Anbaugebiet, dann hast du nur die Weine. Und dann habe ich gesagt, hast du nur Bordeaux-Weine, hast du nur Burgunder-Weine, aber ich will ja auch alles kennenlernen. Mhm. Und so bin ich dann ja doch in Deutschland geblieben, mit Restaurant und mich in Restaurants beworben, die eine tolle Weinkarte hatten. Genau.
Vergiss bitte alles, was du über brave, weiße Rebsorten gehört hast. Zumindest wenn wir über Chardonnay reden, denn das ist die ultimative Rebsortenrebellin. Und ich mag solche Metapher, weil die einen irgendwie zum Nachdenken anregen. Also Chardonnay wäre für mich die Traube, die ein Rockstar mit Doktortitel ist. Wild, anpassungsfähig und dabei verdammt intelligent. Geboren dort, wo unser heutiger Wein herkommt, nämlich in Burgund. Und wahrscheinlich resultiert der Chardonnay aus einer wilden Liaison zwischen Gaze Blanc und Pinot Noir. Ja, richtig gehört. Der noble Pinot Noir hatte echten Techtelmechtel mit dem bäuerlichen Gaze Blanc, mit dem Casanova der Rebsortenwelt. Und heraus kam der absolute Superstar. Das war im Mittelalter der Weinskandal schlechthin. Und heute ist es Weingeschichte. Tja, und von Burgund aus hat der Chardonnay die komplette Weinwelt aufgemischt. Angefangen mit der Champagne, eroberte Kalifornien, dominierte Australien, revolutioniert Deutschland. Diese Traube ist eigentlich wie ein Weinvirus, der die komplette Welt infiziert hat, den aber irgendwie alle haben wollen. Diese Traube liest das Terroir wie andere Leute die Nebenkostenabrechnung super genau und mit vollem Durchblick und spuckt es im Glas wieder aus. Und das nicht selten hochelegant. Naja, aber irgendwie ist auch nicht alles immer toll. In den 90ern gab es eine ganz kurze Phase, wo irgendwie alles out war. Anything but Chardonnay war wohl so einer der Modesprüche der Weinwelt, aber das hat sich dann auch relativ schnell gegeben und man hat einen Stil gefunden, der eines sein muss, nämlich authentisch. Und da kommen wir zum heutigen Wein. Und Dominique Lafont von der gleichnamigen Domaine im Morceau hat es geschafft, einen komplett neuen und authentischen Chardonnay-Stil im Mâconnais zu erschaffen. Weine, die glasklar, die brillant, die typisch, die authentisch, die burgundisch, die lebendig, die faszinierend und die erstaunlich günstig sind. Fürs Burgund. Und nicht nur fürs Burgund, also selbst im globalen Vergleich. Weine, die Spaß machen, Weine, die Speisebegleiter sind, Weine, die Tiefe haben, Weine, die reifen können. Aber eins nach dem anderen. Wer ist das, dieser Lafont? Ich meine, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder in dieser Weinwelt den legendären Dominique Lafont kennt. Aber grundsätzlich gilt, wer von Lafont spricht, spricht von einer der legendärsten Dynastien Burgunds. Seit 1894, als Julius Lafont die ersten Weinberge im Morceau erwarb, ist dieser Name ein Synonym für kompromisslose Qualität. Und die Geschichte liest sich wie ein Weinkrimi, von den turbulenten Jahren nach der Reblauskatastrophe über die Etablierung als Referenz für weiße Burgunder bis zur spektakulären Übernahme durch Dominique Lafont 1984. Jedes Kapitel ist pure Spannung. René Lafont, Dominiques Vater, hat das Weingut bereits zu einer Ikone gemacht. Aber Dominique, er sprengt die Grenzen. Nicht nur, dass er die Domaine des Comtes Lafont im Morceau auf ein völlig neues Level hebt, nein, er hatte eine Vision, die weit über die Côte d'Or hinausging. Die weit über die Côte d'Or hinausging. Die Mâconnais-Revolution. Der Mastermind-Move. Maßgeblich von Dominique Lafont im Jahre 1999 initiiert. Während
alle Welt nach Prestigelagen der Côte d'Or suchten, erkannte er das schlummernde Potenzial des Macony, eine Region, die damals noch als Lieferant netter Alltagsweine galt. Aber Lafond-sur-Mer, perfekte Kalkböden, ein wirklich ideales Mikroklima und Weinberge zu Preisen, die in der Côte d'Or utopisch waren. Und letztlich war es ein absoluter Geniestreich. Er brachte nicht nur sein Know-how mit, sondern seine komplette Philosophie: biodynamischer Weinbau, minimale Intervention, maximale Präzision. Was im Morceau funktionierte, sollte auch hier funktionieren. Und es funktionierte. Das Marconi, die verkannte Schatzkammer. Und bitte, vergesst alles, was ihr über das Marconi zu wissen glaubt. Diese Region ist ein geologisches Wunderwerk. Die Kalksteinformationen hier stammen aus der gleichen Jura-Periode wie die Côte d'Or. Der Unterschied? Und da spürt man in diesem 2023er Macron, wie Réclissé, die Kalksteinformationen liegen an der Oberfläche. Man kann sie regelrecht sehen, wenn man dort durch die Weinberge geht. Und da sind wir schon bei der Landschaft. Ein Traum, sanfte Hügel, perfekte exponierte Süd-Südosthänge, geschützte Tallagen, das Klima ist der pure Luxus, kontinental genug für Struktur, mediterran genug für perfekte Reife. Der Trick ist die Höhenlage. Viele Weinberge liegen auf 200 bis 300 Meter. Ideal für die Balance von Frische und Reife. Und ich will hier nicht über Klimawandel reden. Und Lafonds Weinberge im Viré-Clessé sind wie ein Best of der Appellation. Die ältesten Reben sind über, Trommelwirbel, 70 Jahre alt. Die Pflanzendichte 8000 Stöcke pro Hektar. Deutlich höher als üblich. Hier zeigt Lafond sein ganzes Können. 12 Monate auf der Feinhebe, davon 10% in neuen Fässern von den besten Küfern des Burgunds. Und der Rest? Ein perfekt ausbalancierter Mix aus 1 bis 3 Jahresfässern. Das Holz muss gar nicht dominant werden. Der Wein hat so viel Eigenstruktur. Das Holz gibt nur den Rahmen, in dem er sich entfalten kann und sein Arombild malen darf. Und ich finde, dieser Wein definiert nicht nur das Macronet neu, er definiert neu, was wir vom Burgunder Wein erwarten dürfen. Während die Preise, das ist kein Geheimnis, in der Côte d'Or durch die Decke gehen, zeigt Lafond, dass außergewöhnliche Qualität nicht von Appellationsnamen abhängt, sondern von Vision, Können und kompromisslosen Qualitätsstreben. Der Macron, wie Réclissé, 2023 ist mehr als ein großer Wein, er ist ein Statement. Und das zu einem Wahnsinnspreis. Tja, vielen Dank, dass auch ich mir Burgund leisten kann. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Und so bin ich ja dann in Hotel Residence gelandet.
Wahnsinn, da habt ihr euch kennengelernt, oder?
Mhm, genau.
Wahnsinn, ja, schöne Geschichte.
Ich meinen Mann kennengelernt, der war schon Sommelier und seitdem machen wir eigentlich.
Und das hat dich dann inspiriert, also wie er den Wein gelebt hat, also nach der elterlichen Prägung und nach der Lehre, dann war für dich klar.
Ja, da musste ich mich natürlich, musste ich viel lernen. Also ich meine, diese Weine, die auf der Weinkarte waren, die kannte ich, die meisten kannte ich ja gar nicht. Da musste ich mich erst einarbeiten, habe als Kombi-Sommelier da angefangen und ja, habe da viel gelernt und war eine tolle Zeit. Hm.
Und danach kam Bühne.
Da war ich noch im Schiffchen auch.
Ein oder zwei Jahre
war das, ne? Jahre im Schiffchen.
Das war nochmal eine ganz andere Zeit, ein ganz anderes Regime, oder was?
Ja, ja, richtig.
Da hast du Frankreich sozusagen doppelt gehabt.
In Frankreich war ein großes Thema, ja. Da habe ich Sommelier-Vertretung auch gemacht. Und das war auch eine interessante Zeit, ja.
Mhm. Stimmt. Mhm. Ja, war damals Sommeliere dort?
Das war der Sebastian Wiesenthal.
Danach kam, glaube ich, Katrin.
Katrin Thévenot, ja.
Ja.
Die kam, ja. Oder die Saskia Schauten, die war noch da. Mhm.
Das finde ich manchmal so schade, dass man so präsente Namen hat. Und gut, Katrin ist jetzt bei Knipser schon seit ja vielen Jahren. Aber manchmal gehen die dann so verloren. Das ist eigentlich, wenn so Weinwissen dann auch verloren geht.
Das ist schade, ja.
Sollte irgendwie erhalten bleiben. Findest du, ein Zombie sollte sich verewigen, sollte schreiben, sollte Bücher, Publikationen, oder ist es gar nicht so seine Kompetenzen? Er sollte eigentlich im Restaurant für die Gäste da bleiben.
Das ist immer so eine Sache von jedem Einzelnen, ob er was schreiben möchte. Aber das fände ich schon eine gute Sache, ja, das was aufzuschreiben. Für mich persönlich würde das nicht passen, aber ich arbeite lieber im Restaurant.
Hm. Ja, man braucht das Zeitfenster dafür und eigentlich auch die Begabung. Also, dass nicht jeder irgendwas, das sieht man ja heutzutage auf Instagram in jeder irgendwas schreibt, was dabei rauskommt. Mhm. Das muss nicht unbedingt werttragend sein. Mhm. Aber Winzerin wolltest du nie werden, oder? Oder gab es mal den Wunsch oder den Gedanken oder den Traum?
Nein, das nicht. Mhm. Also die Arbeit im Restaurant, also macht mir schon unglaublich viel Spaß.
Ja, schon, ja. Mhm.
Ich fahre auch sehr gerne zur Arbeit. Ich meine, es ist nicht um die Ecke. Ich fahre eine Stunde zur Arbeit.
Irre.
Mhm. Ja, aber ich fahre da sehr gerne hin.
Ist das schwer, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der so präsent ist, also so Medien oder in Deutschland so präsent ist? Oder ist das eigentlich egal und nichts anderes als jeder andere Koch, weil du ja zum einen natürlich mit den Menschen zusammenarbeitest, aber ich meine dann wahrscheinlich mehr von der Erwartungshaltung der Gäste, von der Anspannung der Gäste, von der
Kommunikation. Die Gäste sind ein bisschen angespannt, weil sie ja den Star sehen wollen. Das ist manchmal ein bisschen Konfliktsituation. Mein Chef hat ein ganz tolles Verständnis auch für Wein. Und die Küche, die dir gelebt wird, gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Mhm.
Weil es auch sehr schmackhafte Küche ist, die nicht zu kompliziert ist, wo man sehr gut mit Wein arbeiten kann. Und das ist ein tolles Zusammenarbeiten mit dem ganzen Team auch.
Hm. Ist ja meistens ohnehin das Team. Aber es glaube ich, dass da oft Konflikte entstehen können, wenn er halt nicht da ist, weil er halt viele andere Projekte hat. Wie viel Zeit verbringt er da? Oder an wie vielen Tagen ist er da? Oder wird sowas vorher kommuniziert, wenn ich reserviere?
Wir kennen den Terminkalender auch nicht.
Ah, okay.
Wir können das nicht so beeinflussen. Ne? Er kommt rein und dann ist er da. Ne? Aber so, du musst heute Abend da sein. Das funktioniert nicht so.
Sind Abende anders, wenn er da ist? Oder ist es eigentlich, weil das Team, das sonst kocht dann auch? Ist das egal, ob er da ist oder nicht?
Es ist egal, ja.
Das ist egal.
Also ist jetzt so, er hält sich dann auch zurück, guckt jetzt was, das macht er jetzt so und so, ja. Ne? Dann finde ich gut, wie er das macht. Also es muss nicht immer von ihm auskommen, die Ideen.
Mhm.
Ne? Sondern man kann auch mal was verändern, ohne dass man das groß ankündigen muss.
Wenn du sagst, er hat ein Weinverständnis, ist das gut oder hinderlich, wenn der Koch, der Chef, Weinverständnis hat, weil er ja dann in der Suppe mit rumrührt?
Es ist gut, manchmal ein bisschen hinderlich vielleicht. Weil doch mehr moderne Weine vielleicht bestellt werden. Ja, aber er hat auch Verständnis für Weine, die auf dem zweiten oder dritten Schluck schmecken. Ja.
Mhm. Aber er würde nicht auf Weine zukochen. Also er würde nicht, wenn du mit einem Chenin Blanc kommst, sagen, ach, dazu könnte ich mir ein Gericht vorstellen, das kriege ich jetzt.
Ja, das fehlt mir ein bisschen, ja, stimmt. Das haben wir bei Thomas Bühner öfters gemacht, bei Weinabenden, Weinsoirees. Das war auch immer ein besonderes Ereignis, wo wir zum Beispiel ein besonderes Thema, weil, sagen wir mal, Portugal haben wir gehabt. Da haben wir 100 Weine bestellt, blind probiert zum Beispiel. Und der Thomas Bühner hat dann gesagt, zu dem Wein koche ich das und das. Und er hat dann, oder wir haben das auch zusammen überlegt. Jetzt ist es so, dass wir auch Weinabende im Restaurant machen, wo ich das vorgebe, was ungefähr zu dem Wein passt. Und die Küche führt das aus.
Gibt es für dich noch ein Leben ohne Wein?
Nein.
So, weil es kein anderes Element gibt, was du so intensiv leben könntest? Weil Wein ist da, glaube ich, ja schon einzigartig.
Also
oder?
Ich könnte mir auch vorstellen, Yoga zu machen zum Beispiel.
Ach.
Das auch. Aber das gehört nicht, also das ist ja sehr konträr.
Aber das wäre
Yoga-Ausbildung oder so, hatte ich auch mal überlegt, aber das ist dann wieder was ganz anderes.
Das ist ja eine komplett andere Richtung. Ja. Also man arbeitet natürlich auch mit Menschen zusammen und es hat sehr viel mit Menschenverständnis und Interpretation zu tun, aber.
Ja, genau. Nee, aber Wein gehört schon mal zu meinem Leben.
Gibt es irgendein anderes Getränkelement, das man mit Wein vergleichen könnte, was die gleiche Tiefe, was die gleiche Faszination, was ähnliche Facetten hat?
Manchmal Craft Beer.
Mhm.
Aber ansonsten Tee.
Beschäftigt ihr euch mit Tee im Restaurant? Also bietest du es auch aktiv an oder ist das?
Nee, das bieten wir nicht so an, ja.
Aber privat liebst du das dann? Mhm. Gibt es da Vorlieben beim
First Flush? Verschiedene haben wir.
Mhm.
Ja.
Aber es finde ich in Deutschland teilweise auch begrenzt, was man dort an Vielfalt erhält oder vielleicht habe ich auch nicht einen richtigen Teeladen. Oder?
In Hotels, das stimmt, das ist manchmal schwierig. Ja.
Auch katastrophal, was man dort.
Auch in den sehr guten Hotels.
Und auch schade finde ich, wie gering die Beratung Freude dabei ist. Also meistens sucht jemand irgendwie die Teekarte zusammen.
Ja, wenn Tee bestellt wird, dann ist er, oh nee, Tee will ich nicht machen. Mhm. So, ne? Ja.
Und irgendwie ein zweites Kännchen dann extra noch.
Und nicht
noch,
einen Espresso trinken.
Ja, genau. Und dann auch von der Art des Service, wie man das zelebrieren kann, das kann und macht eigentlich kaum noch jemand.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Ja. Teilweise sind Tees auch zu alt, die es dort gibt.
Mhm.
Dass die schon seit der Eröffnung, also vor 35 Jahren, dann dort in der Dose rumhängen und eigentlich komisch.
Mhm.
Wo es eigentlich eine Gegebenheit ist, wo man als Gastronom durchaus auch Geld mit verdienen kann.
Das stimmt, ja.
Mhm. Also wenn man so den Einkauf, die kann natürlich auch teuer sein, aber wenn so ein Kännchen dann irgendwie 10 Euro kostet und die 15 Gramm, die da drin hängen, die waren ja nicht unbedingt verstehe ich manchmal nicht, warum das nicht intensiver.
Das haben wir in Osnabrück schon gemacht. Also da haben wir schon eine Teekarte gehabt. Das war sehr, sehr gut. War für mich damals auch so neu, also das zu machen, aber es war sehr spannend.
Die hattest du damals ausgesucht, die Teekarte?
Nee, das nicht persönlich, aber das haben wir zusammen gemacht, ja.
Thomas Bühner zusammen.
Ja.
Worauf habt ihr da geachtet?
Das waren halt verschiedene Tees, die verschiedene First Flush oder auch Flugtees auch so sehr, sehr, sehr gute Früchtetees und Grüntee. Also da haben wir schon eine große Auswahl gehabt und die mit Sorgfalt ausgesucht.
Wurde es angenommen damals schon?
Ja,
toll.
Mhm.
Aber das finde ich toll, wenn man vielleicht irgendwie, wenn sich manch einer animiert fühlt und vielleicht Tee so ein bisschen intensiver lebt und zelebriert, weil es ein wahnsinnig spannendes Thema ist.
Mhm.
Und ja, eine schöne Geschmacksalternative. Gibt's bei euch eine alternative Begleitung, also alkoholfreie Begleitung?
Alkoholfrei wird auch immer mehr nachgefragt.
Mhm.
Dann machen wir so selber, sagen wir so, Rosmarin-Gewürzsud, machen wir sowas, was wir mit alkoholfreiem Sekt oder Tonic aufgießen. Alkoholfreie Weine bin ich nicht so überzeugt von.
Hast du schon mal was probiert, was dich irgendwie interessiert hat? Ich bin auch nicht, also begeistert hast du ja fast ausgeschlossen, eine Überzeugtaussage, aber
was probiert habe ich schon viel, ja. Aber so, dass ich was sage, das hat mich überzeugt, das nicht. Aber jetzt zum Beispiel was aus Quitten zum Beispiel, finde ich passend auch zum Essen.
Mhm.
Quittennektar. Man muss nicht immer alles selber produzieren, ne? Aber das machen wir auch mit verschiedenen Essenzen.
Dafür gibt's ja teilweise mittlerweile auch ganz interessante Produzenten, die sich darauf konzentrieren, spezialisieren. Und ich finde, da ist einfach die Aufgabe, auch eine gewisse Vielfalt zu.
Was mit Gurke oder so, ne?
Ja.
Das ist auch oft schön. Aber das wird immer mehr nachgefragt, alkoholfreie Begleitung.
Glaubst du, dass alkoholfreie Weine, wenn die sich weiterentwickeln, eine Zukunft haben oder hältst du das für begrenzt?
Das denke ich schon, dass die noch nicht so weit sind, dass sie sich noch entwickeln können.
Hm? Ich glaube, das ist auch eine Frage des Marktes. Also wenn der Markt das hergibt, weil es teilweise aufwendiger ist, die Anschaffung komplizierter ist, die Entwicklung erstmal vollzogen werden muss, dass es durchaus dort eine Möglichkeit gibt, Produkte zu kreieren, die durchaus faszinierend sein können und die, weil die Grundlage ja auch Wein ist, letztlich auch eine Berechtigung auch in der Rebkultur, die ja jetzt mittlerweile rückschrittlich ist und dass man sagt, okay, man kann da im alkoholfreien oder alkoholreduzierten Bereich durchaus Möglichkeiten und spannende, zeitgemäße Sachen produzieren.
Es gibt ja auch Betriebe, die ausschließlich alkoholfreie Produkte machen.
In der Tat, habe ich noch nie gehört.
Wie war das Weingut Jung? was man im
Fernsehen. Ach so, ich dachte Restaurants, das ist die komplett. Nee, ah, nein, das ja.
Ja, das ist sowas Neues. Ja.
Interessant, wohin die Reise dort geht. Ja, und dann. Ja. Und ja, es ist allgegenwärtig, nicht nur im Dry January oder irgendwie in der Fastenzeit oder.
Aber das hört man jetzt so oft, ne? Aber es ist nicht so, dass jetzt in dem Monat weniger Wein getrunken wird als im Dezember bei uns.
Habe ich auch nicht festgestellt. Also es ist natürlich ein Pressethema, was rauf und runter diskutiert wird oder eben dargestellt wird. Aber allgemein in der Praxis ist auch gar nicht so, bis auf vereinzelte Beispiele. Wirklich einen Rückschritt im Konsum habe ich damals nicht festgestellt. Aber interessant, ich finde, dass unsere Aufgabe dann auch irgendwo ist, sich dem nicht komplett zu verschließen, sondern einfach auch so abzuschätzen, was ist wirklich interessant, was kann man davon aufgreifen, was kann man weiterentwickeln.
Auf jeden Fall, ja.
Was kann man mit
der Gerade weil es so nachgefragt wird. Also, weil es doch so, man muss es eigentlich anbieten.
Achtest du dann eher auf die interessanten Produkte oder auf die Kombinationsfreude mit der Küche?
Ich versuche schon, dass es auch passt, auch alkoholfrei mit dem Essen.
Mit dem Essen?
Ja.
Gab es für dich mal eine Wein-Speisen-Kombination, die dich nachhaltig beeindruckt hat? Wo du sagtest, das Gericht und der Wein, das ist etwas, was...
Ja, das war ein Rosé-Champagner, der leicht oxidiert war, mit einem Bluttaube. Eine Kombination.
Als du selber essen warst, du von einer deiner Köche?
Da war ich essen. Das war eine Veranstaltung von Veuve Clicquot. Wo es halt alte Jahrgänge gab. Genau. Und da gab es ein spezielles Menü dazu gekocht. Und das ist eine Kombination, da habe ich gedacht. Ich esse nicht gern Taube, also ich würde es nicht bestellen im Restaurant, aber diese Kombination war richtig gut.
Klingt großartig. Wie wurde der Champagner serviert? Weißt du das noch? In was für einem Glas wurde temperiert serviert? Oder
der war nicht sehr kalt, das stimmt, ja. Temperiert serviert auch eher in einem größeren Glas, nicht so eine Champagnerflöte, sondern eher in einem Weinglasstil.
Spannend. Stelle ich mir großartig vor. Also die Reife des Champagners, dann diese leichte frische Säure mit dem diesem Eisengefühl von der Bluttaube, großartig. Wie wichtig sind die Gläser für dich allgemein im Service? Ist es für dich ein Thema, was elementar ist? Oder sagst du, okay, letztlich ist es nur das Gefäß?
Ich habe schon oft probiert, Weine in unterschiedlichen Gläsern zu probieren. Das sind ja Welten teilweise. Da versuche ich das schon im Restaurant schon auch perfekt zu machen. Man kann zum Beispiel einen roten Burgunder, kann man auch mal im Bordeaux-Glas servieren, aber umgekehrt, ein Bordeaux im Burgunder-Glas, finde ich, das geht überhaupt nicht. Also das sind so Aromen, die passen überhaupt nicht.
Ja,
das sollte man schon vorher überlegen, dass man halt kleinere Gläser am Anfang nimmt und sich dann aufbaut auf bauchige Gläser.
Gehst du da manchmal auch über Grenzen, dass du ein Chianti im Weißweinglas servierst zum Beispiel?
Ja, also wenn das jetzt zum Beispiel ein reifer Rotwein ist, dann könnte ich ihn auch in einem schmaleren Glas servieren.
Dem das letzte Leben noch entzünden.
Nee, das passt dann aber auch.
Total. Also ich finde das manchmal interessant, auch mit dieser Sensibilität, die wir uns ja antrainiert haben, das auszukosten, auszunutzen, um den Gast eben auch ein neues Erlebnis zu geben und zu verleihen.
Große Gläser sind dann oft zu viel für einen Wein.
Hast du da bestimmte Marken, die du präferierst? Oder ist die Form wichtig oder ist das? Gibt's da Lieblinge,
Ich mag die Zeitunggläser sehr gerne. Weil die so dünn sind und einfach für mich im Wein perfekt zeigt. Aber ich habe auch andere Gläser schon von Riedel gehabt, die ich auch, oder von Zwiesel the First zum Beispiel, das fand ich auch, das sind tolle Weingläser.
Du magst aber schon lieber mundgeblasene Gläser,
schon
eher das dünner als maschinengefertigte.
Ja.
Und
wir haben ja auch im Restaurant, da arbeiten wir mit. Und das finde ich schon wichtig.
Ärgert dich, wenn du im Restaurant bist und eine minderwertige Glasauswahl.
Ja.
Ist schon manchmal schade für den Wein. Und ich finde, dass der Wein sich, also es ist irgendwie, Das ist irgendwie wie ein schöner Körper im Kartoffelsack. Mhm.
Kann da würde ich dann zeigen. Lieber die Weingläser mitnehmen.
Ja, genau, mhm. Genau.
Ich weiß, es klingt komisch, aber ich weiß auch, ihr könnt es nachvollziehen. Portwein ist eigentlich kein gewöhnlicher Wein. Er ist, und das ist so ein bisschen Bildsprache, aber ich finde, damit kann man es ganz gut darstellen, ein Abenteuer in jeder Flasche. Und wenn es einen Helden in dieser Welt der Abenteuer gibt, dann ist es Ramos Pinto. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, würde ich so exemplarisch den 10-jährigen Tawny Port nehmen. Warum den 10-jährigen? Ich finde, dieser Portwein ist nicht nur ein Getränk, es ist eigentlich eine Legende, es ist ein Meisterwerk, es ist die Seele des Dorotals in jedem einzelnen Tropfen eingefangen. Aber um das greifen zu können, muss man eigentlich die Geschichte verstehen. Und um diese Geschichte zu erzählen, müssen wir weit zurückgehen, bis ins Jahr 1880, als ein visionärer Mann namens Adriano Ramos Pinto sein Portweinhaus gründete. Damals konnte eigentlich noch niemand ahnen, dass er damit den Grundstein für eine der, ich denke, faszinierendsten Erfolgsgeschichten des gesamten Dorotals legte. Es war, das klingt immer so theatralisch, aber es war die Geburt einer Legende. Denn Adriano Ramos Pinto war kein gewöhnlicher Winzer. Er war ein Pionier, er war ein Geschichtenerzähler und er verstand die Kunst des Portweins und lebte das mit einer Leidenschaft, die bis heute in diesem Hause spürbar ist. Als er sein Weingut gründete, hatte er eine Vision. Und zwar sollte für ihn Portwein nicht einfach nur ein Produkt sein. Er wollte schlichtweg, dass man das Land, dass man die Menschen und dass man die Tradition spürt in jedem einzelnen Glas. Und man hat das Gefühl, wenn man diesen 10-jährigen Tawny aus dem Hause Ramos Pinto 145 Jahre später im Glas hat, als hätte er es geschafft. Nein, er hat es geschafft. Als Ergebnis von Generationen definitiv harter Arbeit, tiefen Respekt für das Terroir und einer unerschütterlichen Liebe zum Detail. Und den Teil mit der harten Arbeit kann man nachvollziehen, wenn man nicht nur einmal Winzer war, sondern wenn man einmal im Dorotal war. Und wenn man nicht dort war, dann lasst es euch erzählen. Denn die Geschichte des 10-jährigen Tawny Port aus dem Hause Ramos Pinto beginnt in den dramatisch steilen Terrassen des Dorotals. Genau dort, wo der Fluss wie eine silberne Schlange durch die von Menschenhand geschaffenen Schieferterrassen meandert.
Dort,
wo die Weinberge wie ein monumentales Amphitheater zum Himmel streben, kultiviert Ramos Pinto auf seinen 4 historischen Quintas die traditionellen Rebsorten des Douro. Und natürlich kann man hier auch wieder im Marketing-Sprech sagen, die Reben müssen sich durch steile Hänge kämpfen, aber die im Dorotal sind wirklich steil. Also wirklich steil. Das sind die wohl schönsten, aber auch gewagtesten Terrassen, die man sich vorstellen kann. Aber genau darum verleiht auch dieser Schieferboden, so hart und so karg wie er ist, den Wein ihre einzigartige mineralische Kraft und Tiefe. Und das kann man schmecken, das kann man spüren. Das Greifbare finde ich so außergewöhnlich. Die Basis für diesen Tawny Port bildet eine präzise Selektion von Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca und natürlich Tinta Cao. Jede dieser Rebsorten trägt ihre unverwechselbare Signatur. Die Touriga Nacional zum Beispiel steuert ihre charakteristischen floralen Noten und strukturgegebenen Tannine bei. Während wiederum der Touriga Franca für würzige Komplexität sorgt. Die Tinta Roriz verleiht der Cuvée Kraft und Körper, ergänzt durch die saftige Fruchtigkeit der Tinta Barroca und die elegante Finesse des Tinta Cao. Und das alles zusammen bildet ein Orchester von Aromen, das unter der Leitung des Kellermeisters Jorge Rosas zu einem richtig harmonischen Meisterwerk wird. Ja, und ich mag solche Bildsprache, weil genau damit kann man darstellen, wie es sich eigentlich verhält. Der Kellermeister ist dafür verantwortlich, wer welche Tonalität bespielt. Und das kann Jorge Rosas von Ramos Pinto absolut perfekt. Ich möchte fast sagen, wie kein anderer. Denn das, was Ramos Pinto und da explizit unser 10-jähriger Tawny von seinen Mitbewerbern abhebt, ist definitiv die außergewöhnliche Präzision in der Assemblage. Und Jorge Rosas, seit 4 Generationen sind die dort Kellermeister, das ist Wahnsinn. Und so sagt er, wir verstehen uns nicht nur als Bewahrer einer großen Tradition, sondern als Interpreten des Terroirs. Jedes Fass in unserem Keller erzählt eine eigene Geschichte. Und unsere Aufgabe wiederum ist es, diese Geschichten zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk zu komponieren. Und das, finde ich, machen die verdammt gut. Ich habe den ganzen technischen Teil mit 6-9 Volumenprozent vergoren, dann mit Weindestillat aufgesprittet, einfach mal weggelassen, weil das ja jeder von uns in der Grundschule hatte. Und da fand ich zum Beispiel viel wichtiger, die Verkostungsnotizen von Master of Wine, Sarah Jane Evans, euch nahezubringen. Also auch nicht meine, weil ich bin natürlich überzeugt. Aber Sarah schreibt, der Ramos Pinto, Tawny 10 Years, ist wie eine perfekt orchestrierte Symphonie. Ich mag ja orchestrierte Symphonie, eine tolle Bezeichnung. Im Auftakt brillante Noten von Orangenzesten und Mandeln, gefolgt von einem vierschichtigen Hauptthema aus Feigen, Walnüssen und Karamell, unterlegt mit subtilen Anklängen von Vanille, geröstetem Kaffee. Und wenn man sich das vorstellt, man hat auf der einen Seite diese leichte Gelbfruchtigkeit durch die Orangenzesten, man hat das Nussige, man hat diese Kaffeearomen, herrlich. Allein das zu lesen macht Appetit. Und ich finde verschiedene Worte wie Authentizität zum Beispiel klingen immer wie Marketing-Schlagworte, aber wenn man den Portwein im Glas hat, hat man genau dieses Gefühl. Und somit finde ich, dass dieser 10-jährige Ramos Pintos nicht nur ein Wein, sondern ein Zeugnis portugiesischer Weinkultur ist, weil es sowas einfach nur in Portugal gibt. Vielen lieben Dank dafür. Und natürlich auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, weil wir ohne den Wein hier nicht in Deutschland verfügbar hätten, dem Handelshaus Schlumberger.
Wie stehst du dazu, wenn jemand seine Weine mitbringt?
Haben wir auch schon gemacht.
Ich finde es manchmal auch gar nicht so, also bevor man sich ärgert an dem Abend, dass die Weinkarte einfach nicht das hergibt, was man selber möchte, oder bevor man irgendwie auch den Kollegen dann überstrapaziert, spricht nichts dagegen, wenn nicht gerade der gleiche Wein auf der Karte ist oder. Die eigenen Weine mitzubringen und dann halt den Serviceaufwand einfach zu entlohnen.
Ja.
Und
finde ich nicht schlimm, nee. Also, wenn das jetzt bei uns im Restaurant einer macht, ja, finde ich, ist okay. Also, würde ich machen. Ja.
Was kostet es bei euch an Korkgeld?
Haben wir keine feste Marke. Das müssen wir immer abhängiger machen.
Ist ja manchmal auch von der Wertigkeit des Weines abhängig, wo man
aber
sagt.
So oft wird es nicht gemacht. So oft habe ich das nicht erlebt. Wir haben öfters schon Weine mitgenommen in Restaurants.
Was empfindest du da als angemessenen, es kommt immer aufs Restaurant drauf an, aber so, wo ärgerst du dich, wo du sagst, wenn da 800 Euro pro Korb, also pro Wein
also
oder?
Also so viel, wir haben fast kaum was bezahlt, weil wir, weiß nicht warum, aber wir haben mal 10 Euro bezahlt. Wir haben nie viel Geld
Manchmal bezahlt. Kann man ja auch mit dem Besitzer, mit dem Sommelier teilen, dass er ein Gläschen mitgenießt.
Genau das,
Man
das sind dann jetzt keine Sterne, also schon mal im Sterne-Restaurant das auch gemacht, aber das sind dann mehr so einfachere Restaurants.
Ja, und die haben
wo wir das gefragt haben, dürfen wir einen Wein mitbringen.
Ja. Ich finde das manchmal auch gar nicht verkehrt und also die Situation untermalend.
Weil das ist auch für uns ein schönerer Abend.
Ja.
Dann gehen wir da noch lieber hin in dieses Restaurant oder die Bar oder was das ist.
Eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn man nicht eben das Gefühl hat, dass der andere einen Vorteil versucht, da heraus, also einen wirtschaftlichen oder sonstiges zu erschaffen.
Nee, das haben wir nicht erlebt.
Sagt sein Grauburgunder am Liter, bringe ich selber mit. Und Was trinkt ihr dann am liebsten? Also gibt es da bestimmte, dass ihr, ich glaube, Loire, Beaujolais, so die Richtung ist, oder?
Ja, Beaujolais trinken wir sehr gerne. Haben wir auch eine schöne Auswahl zu Hause uns hingelegt. Aber wir trinken auch gerne Rhoneweine, südliche Rhoneweine. Wir trinken gern Spanier, auch mal so diese neuen Weine aus der Madrid-Gegend. Oder Burgunder, Chardonnays. Rote Burgunder, aber auch deutsche Burgunder, Spätburgunder. Mögen wir sehr gerne.
Ich finde es bei der Rhone unfassbar interessant, dass sie nie diesen übermäßigen Hype erlebt haben, wie teilweise Bordeaux oder Burgund.
Ja.
Weiß nicht, ob das noch kommt, aber in der Relation zu also vielen oder fast allen anderen Regionen in Frankreich sind die teilweise wirklich noch relativ günstig, wenn ich gerade Chateau Rayas nehme oder keine Ahnung, Benchmark-Sachen oder die Grüße von Vidal oder sonstiges. Aber
das ist richtig. Also ein toller Essensbegleiter auf jeden Fall.
Großartig.
Der Nachteil ist nur, dass die so hoch im Alkohol geworden sind.
Wobei, wenn ich in die nördliche Rhone gehe, habe ich teilweise noch 13,5, teilweise 12,5, also noch moderate Alkoholgradationen. Und in der nördlichen Rhone, sei es ein Ermitage oder ein Groß-Ermitage, Saint-Joseph, oder
ja,
die gibt es teilweise im unteren, mittleren, zweistelligen Bereich, wo ich großartige, langlebige Qualitäten habe, die eigentlich ein totales Schnäppchen sind für das, was man dort an Qualität bekommt. Oder dann natürlich ein bisschen hochgradig am Alkohol im Chardonnay-Bereich, weil die 30, 40, 50 Jahre reifen können. Und die ich auch im mittleren, unteren, zweistelligen Bereich kaufen kann und erstaunliche Preis-Leistungs-Relationen habe.
Ja, das ist richtig. Da trinken die auch viel zu früh, die Weine.
Finde ich auch. Mhm. Also, dass man dieses Potenzial, das Reifepotenzial oftmals gar nicht ausschöpft, was die Weine einfach bieten und was die.
Nicht nur bei Rotwein, auch bei Weißwein.
Völlig unterschätzt, finde ich auch. Also, Weißweine, weiße Chardonnay gibt's.
Ja, weiße Chardonnay, ja. Reif weiß ich gar nicht, ob ich schon mal getrunken habe. Hm. Aber ich denke auch an andere Weine, zum Beispiel an Südtiroler Weine, an Silvaner und Kärner zum Beispiel, die teilweise 20 Jahre alt waren und top in Form.
Habe ich, glaube ich, noch nie auf einer Weinkarte gesehen, einen gereiften Südtiroler Wein.
Hm. Ich hatte einen Kärner aus 2005, Prepositus. Und das war ein frischer Wein, das glaubt man gar nicht.
Das ist
jetzt ein paar Jahre her erst.
Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne den auch nicht gereift, sondern nur in jugendlichen Jahren, aber da hatte ich
es. Haben den jetzt jung gekauft und dann ist es wie ein Sauvignon Blanc.
Ja.
Ja.
Und verliert also die Sortentypizität dann mit der Reife und wird.
Ja, also mir hat der Reifer viel, viel besser gefallen als jung.
Interessant. Ja. Ist das eine Aufgabe vom Restaurant auch, die Weine reif anzubieten und dann.
Finde ich auch gut, ja, weil man die Gäste damit auch überraschen kann. Weil, wenn es ein 10 Jahre, 20 Jahre alter Weißwein, die denken ja auch immer, dass Weißweine nicht lagern können.
Mhm.
Und dann so einen schön gereiften Wein zu haben, das finden die Gäste auch richtig toll. Das ist eine Besonderheit. Ich glaube, das wird nicht so oft angeboten.
Ist auch ein Lehrstück für die Gäste. Ja. Also weil die wenigsten trinken oder genießen ja
Oft werden ja die Weine sehr jung serviert.
99% aller Weine werden innerhalb vom ersten Jahr getrunken.
Ja.
Finde ich gravierend. Also dass Weine eigentlich ihr Potenzial niemals ausschöpfen können oder ausspielen können. Und
ja, da muss man natürlich auch den Zeitpunkt abpassen. Nicht, dass er zu reif ist. Aber das kann natürlich auch schon mal passieren. Aber das sind keine großen Mengen dann.
Was manchmal aber auch Ermessenssache ist, oder was ich oft erlebt habe, wir haben extrem viel mit reifen Weinen gearbeitet, auch in verschiedenen Qualitätsgradationen, also nicht nur die hochklassigen Qualitäten, dass man zu schnell urteilt. Also wenn man den Wein aufmacht, dass man den sofort beurteilt und sagt, okay, der ist jetzt schon durch, der hat die Zeit schon gehabt.
Ja.
Aber so ein Wein war ja ganz lange allein. Und wenn man selber ganz lange allein ist und dann kommt dann irgendwie mit einmal Gesellschaft, braucht man ja auch mal erstmal eine gewisse Zeit, bis man warm wird.
Ja.
Und so braucht der Wein.
Der war verschlossen die ganzen Jahre. Der muss eigentlich ein bisschen Luft bekommen, ne?
Und muss sich langsam daran gewöhnen, muss langsam aufblühen, muss seine Feinheiten dann wieder auch seinen Glanz herausputzen.
Mhm.
Und die Zeit gibt man ihm ganz selten.
Das ist richtig, ja.
Man macht auf, probiert und kategorisiert. Und viele vergessen es auch, finde ich, dass der Wein oft dann nachbewertet werden sollte. Also, dass man auch mal nach 10 Minuten, nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde nochmal reinriecht und guckt, was passiert denn da eigentlich?
Mhm.
Und das,
Oder man muss halt bei einem sehr, sehr reifen Wein auch ein Gericht haben, das dazu passt. Also, das kann eine schöne Kombination sein zu einem leicht oxidativen Wein und dann das passende Gericht. Da muss man aber den wirklich passend haben. Und das muss die Küche dann wissen.
Ja, oder man hat selber sein Feingefühl, dass man auch die Speise dazu empfiehlt.
Ja.
Oder wir hatten in der Bar halt nur Käse und das war ein Paradestück. Also das reife Wein und Käse ist eine Offenbarung. Das ist großartig, ja. Gab es für dich mal ein Erlebnis, wo du sagst, es war großartig oder katastrophal als Sommelier selber? Was du selber erlebt hast oder durchlebt hast oder gesehen hast oder du sagst bitte sowas nicht. Also gar nicht, um irgendwas oder wen oder sich selber zu blamen, sondern einfach zu sagen, das ist für mich so der Grund für die Frage, ist gar nicht so schlimm, wenn das passiert.
Ja, wenn sich jemand Cola in Rotwein kippt oder so, ja, da gucke ich weg, ich meine.
Ich habe das noch nie erlebt. Ne? Ich habe es noch nie gesehen, dass jemand
Oder wenn jemand sich Wasser in seinen Wein kippt, ja gut, dann gucke ich auch weg. Das hat mich vielleicht mal geärgert, ja, aber was soll ich machen? So Sachen, aber da, sonst ist mir ja nichts passiert, wo ich gesagt habe.
Ja, manchmal braucht man ein bisschen Abstand und muss einfach über den Dingen stehen. Ja. Hattest du mal ein Vorbild? Also jemand, der dich geprägt hat?
Vorbild von Christina Fischer, immer ganz toll. Ja.
Die sie auch mal gut erklären konnte. Ja, ne? Also sie war, war auch nie
auch so eine Person,
müde.
Die so liebenswert ist.
Nach wie vor.
Ja.
Also seitdem ich sie kennengelernt habe, also ich habe sie, glaube ich, 99 oder 2000 kennengelernt und bis jedes Mal, wenn ich sie sehe, immer die gleiche Lebendigkeit.
Sie kann auch sehr, die immer sehr schön erklären. Ja.
Ich finde bei ihr toll, dass, obwohl sie mehr oder weniger immer dieses Thema hat, Wein und Speisen, es ist nie langweilig. Es ist auch niemals das Doppelte. Es ist nie immer das Gleiche, was sie erklärt. Sondern auch wenn sie Mineralität und Viskosität miteinander kombiniert und erklärt und das in Kombination mit Speisen, es klingt immer anders. Und das können wenige.
Ja, das klingt das, total spannend.
Auch. Ja, ja. Man kann von ihr immer, egal auf welchen Stand man ist, ob man angefangen hat damit oder ob man schon total freakig dabei ist, immer was lernen und immer was mitnehmen, finde ich. Find persönlich ich auch, richtig, richtig großartig.
Wir haben auch jetzt immer noch Kontakt mit ihr, sind auch zu ihren Weinproben, geben wir regelmäßig.
Hattest du ein berufliches Ziehkind, wo du gesehen hast, auch wie der oder die sich entwickelt haben? Es ist großartig.
Ich hatte nicht so Kommis oder so. Ich habe meistens alleine gearbeitet mit anderen Service-Mitarbeitern zusammen.
Ist man da mit mehr oder mit weniger Verantwortung behaftet, wenn man allein ist?
Ich arbeite gerne alleine.
Aber das lastet ja alles auf den eigenen Schultern. Also auf der anderen Seite muss man natürlich jemanden anderen immer prägen oder begleiten oder sonstiges. Ich weiß nicht, was da angenehmer oder weniger angenehm ist oder was schwieriger. Weil es ist ja schon viel Arbeit.
Sehr viel Arbeit manchmal, ja, genau. Ja, man muss sich auch jemanden schon als Hilfe holen, das ist klar. Wenn man selber alleine arbeitet, kann man ein bisschen mehr Vielfalt im Wein machen. Bei der Weinbegleitung zum Beispiel. Muss man nicht an jedem Tisch das Gleiche machen. Wenn man jemanden hat, der einem hilft, dann muss man ja vorher absprechen. So kann man das individueller machen.
Ja, individueller, flexibler, stimmt.
Ja, genau. Richtig, das finde ich wichtig.
Wie sieht bei dir ein typischer Arbeitstag aus? Es ist ja, glaube ich, kaum, dass man reingeht, kurz der Star ist, an zwei Tischen Wein empfiehlt und dann nach Hause Wein trinken geht. Sonst hat er meistens viele andere Aufgaben, die viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, oder?
Ja, ich fahre zur Arbeit, fülle meine Sachen auf, meine Weine auf, schau, was reserviert ist, guck, was die für Besonderheiten haben manchmal. Wenn die jetzt vegetarisch sind oder so, überlege ich, was ich denen empfehlen könnte. Ja, viele Vegetarier mittlerweile auch, die reservieren. Dann mache ich meine Gläser. Und gibt's so andere Arbeiten, die noch dazukommen. Gäste anrufen, Menükarten machen, Abrechnung machen. Genau, und dann irgendwann Service, 18 Uhr fangen wir schon an.
Wann suchst du die Wein für die Karte aus? Also läuft das dann eher dann doch in der Freizeit, dass du umherfährst und die Weine einsammelst?
Ja,
oder
eher
ist das
Freizeit,
Katalogarbeit, wo du einmal die Woche am Tisch sitzt und sagst, oh, die 15 Händler muss ich nochmal bearbeiten und muss da die Weine aussuchen? Oder ist das, also was sowieso da ist, wird ergänzt oder wie?
Bei Weintouren, Weinreisen kommen so Ideen, die man gerne einsetzen möchte, so die Weine, die man gerne hätte. Oder auch mit Händlern, womit man schon lange zusammenarbeitet, dass man da sich mal trifft und die einem eine Empfehlung machen. Zum Beispiel hab ich auch volles Vertrauen zu einigen Weinhändlern, die wirklich ein tolles Angebot haben. Und natürlich auch mal in den Urlaubsregionen, wo wir sind. Dass man auch mal Weine findet, die weniger bekannt sind.
Ist es bei neuen Weinen eher, dass du die Gäste siehst, die das trinken könnten? Also dass du sagst, Herr Schmidt, Frau Müller, Herr Heinrich oder wie auch immer? Oder ist es, dass du die Küche, verschiedene Gerichte vor Augen hast? Oder ist es der Wein selber, dass du, dass der dich begeistert? Oder ist es die Komplettheit in der Karte, dass du sagst, okay, wir brauchen mal wieder, wir was schon hatten, Beaujolais, oder wir brauchen mal wieder Loire, oder wir brauchen mal wieder Spanien.
Das spielt alles mit, das stimmt, ja. Ich denke auch manchmal schon, wenn ich einen Wein probiere, oh, das könnte was für die und die Gäste sein. Aber ich habe natürlich auch eine große Weinkarte, die gepflegt werden muss. Wo ich denke, ja, das und das könnte ich noch aufnehmen. Das ist so eine Sache, da wird es vielleicht nicht getrunken, aber es ist sehr schön für die Karte. Und dann denke ich natürlich auch, wenn ich Weine probiere, die könnten perfekt zu unserem vegetarischen Gang passen. Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, irgendeinen Wein ganz speziell zu finden, der dazu passt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die auch passen würden, finde ich immer. Dann da bin ich schon, gucke ich schon, dass es auch mit dem Essen sehr gut harmoniert.
Ist der Preis ausschlaggebend?
Ja.
Gibt es für dich da Grenzen? Also wo du sagst, ich würde grundsätzlich keinen Wein unter 4,25 Euro kaufen und keinen über 18.950?
Also es gibt auch gute Weine in Rheinhessen, die unter 4 Euro kosten. Und das muss man sagen, das sind wirklich richtig gute Weine. Das ist jetzt weniger ein Riesling, ne? Das nicht unbedingt. Aber das sind Weine, die man wirklich gut verkaufen kann. Also das würde ich jetzt nicht. Es gibt so Regionen, wo man wirklich noch gute, günstige Weine bekommt. Und Rheinhessen ist da so eine Region, die vielleicht auch unterschätzt ist.
Ja, manchmal auch einfach oder in Regionen, wo Weine einfacher zu produzieren sind, weil die klimatischen Bedingungen das anders hergeben, wenn man einen anderen Aufwand leben muss, wie teilweise in Südeuropa.
Oder diese Süßweine werden oft bei uns, also glasweise, sehr viel getrunken.
Aufgrund der Speisen, dass die es hergeben und dass nur zum Dessert oder auch zum Fisch?
Zur Leber zum Beispiel auch. Na gut, da mache ich einen klassischen Sauterne meistens. Das passt einfach ganz toll.
Was ich schön finde, weil sowas kaum noch gelebt wird, die Klassik. Viele sind dann irgendwie, da muss man das oder aus der Ecke noch das rausgezottelt und wirklich klassische Sachen bekommt man ganz selten zu probieren.
Ja, das stimmt. Das schätzen die Gäste auch, wenn ich einen klassischen Sauterne mache. Oh, das ist was. Das ist teuer, das ist Qualität, das steht für Qualität. Das kennen auch viele, das wundert mich.
Und es vernachlässigt.
Ja.
Ich find's manchmal bedauerlich, dass viele gewisse Namen, sei es von Regionen, sei es Winzer, umgehen, weil die halt auch zu bekannt sind manchmal. Und die haben aber eine gewisse Begründung darin, dass sie so bekannt sind.
Ja.
Und manchmal auch eine gewisse Erfahrung letztlich in ihrem Tun und Schaffen, was andere einfach nicht haben. Und von dem her sollte man zumindest vielleicht auch die Aufgabe von Weinmenüs, dass man die Balance zwischen bekannten und unbekannten Namen
auf jeden Fall,
dann praktiziert, das lebt oder auslebt.
Muss man ja auch preislich ein bisschen gucken, ne? Dass man das so ein bisschen preislich gestaltet, dass es passt.
Zwischen Orange und dem atemberaubenden Dentelle de Montmirail explodiert gerade die Weinszene.
Was da los ist?
Seit 1990 mischt Wackerath die südliche Rhone komplett auf.
Von der Standard-Côte d'Iron-Nummer
zum absoluten Cru-Überflieger. 1300 Hektar, pure Weinmagie. Und das Beste, die Winzer wissen genau, was moderne Weinfreaks wollen. Sie bleiben aber dabei kompromisslos authentisch.
Die Böden? Der absolute Wahnsinn. Die Geologie ist unglaublich.
Im Norden diese unfassbaren Kalksteinformationen von den Dentelles. Im Süden dieser fantastische Mix aus rotem Ton und diesen legendären Flusssteinen, den Galets-Roulets. In der Mitte Mergel trifft auf sandigen Lehm. Und das ist die absolute Champions League der Bodenarten und die Reben gehen total darin auf. Das Wetter, hier regiert der Mistral. Der absolute Superstar unter den Winden. Dieser fegt 150 Tage im Jahr, alles blitzsauber und hält die Reben fit wie Spitzenathleten. Die Dentelles sind dabei der perfekte Bodyguard der Region, halten den Wind genau richtig in Schach. Das große Plus, 2800 Sonnenstunden. Das ist wie ein endloser Sommermarathon für die Trauben. Die Ansage ist klar, mindestens 50% Grenache müssen rein. Das ist der absolute Superstar der Region. Und natürlich sind Syrah und Mourvèdre die unverzichtbaren Powerpakete im Team. Das wirklich absolut genialste, maximal 36 Hektoliter pro Hektar. Herr, da geht's kaum, ich meine, das ist woanders Grand Cru Niveau. Und Maschinenlese? Absolut nicht. Hier zählt pure Handarbeit. Nicht wenige behaupten, dass Chateauneuf du Pape und Gigon das einpacken können. Vaccarat zaubert die Weine, die die ultimative Balance zwischen Power und Finesse legen. Die Tannine sind messerscharf und diese mineralische Note ist wie ein Überraschungseffekt, den niemand kommen sah. 8 bis 12 Jahre können diese Powerpakete spielend reifen, wenn nicht sogar 15, 20, 30 Jahre. Und mal ehrlich, eigentlich machen sie schon in der Jugend Spaß. Und das wirklich Allerbeste dabei ist, man zahlt kein halbes Vermögen wie die Nachbarappellation. Für diese Qualität sind das einfach Schnäppchen. Das ist wie ein Luxusticket zum Normaltarif. Und viele sagen, das ist kein Wein, das ist die absolute Zukunft der südlichen Rhone in Flaschenform. Wer jetzt nicht zuschlägt, wird sich in einigen Jahren mächtig ärgern, darauf könnt ihr wetten. In den sanften Hügeln der südlichen Rhone, dort wo der Mistral die Reben wie ein unsichtbarer Gärtner pflegt, entfaltet sich eine Geschichte, die von Tradition, Handwerkskunst und von der unermüdlichen Suche nach Vollkommenheit erzählt. Der Delas Vaccarat Domaine de Genet 2022 ist mehr als nur ein Wein. Er ist das Ergebnis einer fast 200-jährigen Reise, die 1853 mit der Gründung von Delas Frères begann und sich heute in jedem Tropfen dieser bemerkenswerten Cuvée widerspiegelt. Das Erbe einer Winzerdynastie. Die Geschichte von Delas Frères ist so tief verwurzelt in der Tradition des Rhonetals, was Philippe Delas und Charles Audibert vor fast 200 Jahren als bescheidenes Familienunternehmen in Touraine-sur-Rhône gründeten, entwickelte sich zu einer der renommiertesten Weingüter der Region. Die Familie Delas verstand es von Beginn an, das Terroir der Rhone zu lesen und wie eine alte Handschrift. Jede Nuance, jede Eigenheit wurde ein Teil ihrer Weinphilosophie. Die Domaine de Genet, benannt nach den charakteristischen Ginstersträuchern, die die Weinberge säumen, repräsentiert diese Philosophie in ihrer reinsten Form. Hier, auf 38 Hektar der Appellation Vaccarat, zeigt sich die Symbiose zwischen Tradition und Innovation besonders eindrucksvoll. Das Terroir? Eine Symphonie der Elemente. Die Weinberge der Domaine de Genet liegen auf einer privilegierten Terrasse, die von den Dentelles de Montmirail geschützt wird. Der Boden erzählt die geologische Geschichte der Region, eine komplexe Komposition aus rotem Ton, der sich mit zerklüfteten Kalkstein abwechselt. Durchzogen von Kieseln wie ein natürlicher Wärmespeicher funktioniert das. Und der 2022er Jahrgang präsentiert sich als Meisterwerk der Assemblagekunst. Der dominante Grenache ist mit 65% vertreten, bildet das Fundament und bringt die für Vaccarat typische Würze und Kraft ein. Der Syrah verleiht mit seinen 25% dem Wein seine elegante Struktur und komplexe Aromatik, während der Mourvèdre-Anteil mit 10% für zusätzliche Tiefe und ein faszinierendes Alterungspotenzial sorgt. Die Vinifikation folgt einem präzisen, fast choreografischen Ablauf. Nach sorgfältiger Handlese werden die Trauben separat vinifiziert. Die temperaturkontrollierte Gärung bei 28 bis 30 Grad Celsius und einer verlängerten Mazerationszeit von 3 bis 4 Wochen ermöglichen die optimale Extraktion von Farbe, Tannin und Aromen. Der anschließende Ausbau erfolgt zu 20% in französischen Eichenfässern, der Rest in traditionellen Betontanks. Eine Kombination, die Frische und Komplexität perfekt ausbalanciert. Jacques Grange, der technische Direktor von Delas, präsentiert den Wein einer ausgewählten Gruppe internationaler Sommeliers im historischen Kellergewölbe des Weingutes. Dieser Vaccarat de Grange verkörpert perfekt das Potenzial unseres Terroirs. Er zeigt die Kraft eines südlichen Rhone-Weins, aber mit der Finesse und der Präzision, die man eher im Norden erwarten würde. Dieser Wein ist ein würdiger Botschafter nicht nur für Delas Frères, sondern auch für die gesamte Appellation Wackerer. Vielen lieben Dank dafür und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Sollten bekannte Namen mehr oder weniger kosten als unbekannte?
Vor dem Wagen mehr.
Weil sie einen renommierten Namen haben aber ein Unbekannter doch mehr Aufwand pflegen muss für Marketing, um sich da zu publizieren oder reine Spekulation oder reines Gedankenspiel. Weil manchmal, wenn man unbekannt ist, muss man ja noch mehr am Markt arbeiten als jemand, der schon einen Namen hat. Man muss, hat einen anderen Investitionsdruck letztlich mit dabei, ja, wenn man Sachen neu anschafft.
Ja.
Man braucht mehr Geld, wenn man jung ist, als wenn man...
Ja, das ist richtig, ja. Die Weine sollten, ja gut, aber meistens sind doch die Weine von den Etablierten doch teurer. Oder es gibt da so Neulinge, die direkt mit hohen Preisen kommen.
Ja. Kann ein Neuling das erbringen, was ein eingefahrener, eingesessener Winzer mit seiner Erfahrung erbringen kann? Oder schmeckt man dann schon die Erfahrung des Alten heraus?
Ja, es gibt schon neue Betriebe, die eine tolle Qualität zeigen und die auch Zukunft haben, finde ich. Ich habe jetzt nicht so ein Beispiel jetzt gerade parat, aber da habe ich doch schon öfters welche probiert, die auch an die alten Betriebe rankommen, ja.
Ich finde es, oder mir persönlich ging es dann oftmals so, dass wenn ich Klassiker probiert habe, hatten die dann trotz allem ihre Berechtigung. Wo ich sagte, ach, darum sind das Klassiker.
Berechtigung auf jeden Fall,
ja.
Ich wollte auch nie sagen, ich mach keine Klassiker mehr. Dass man so eine Mischung hat, das finde ich schön. Dass man auch mal einen leichten Süßwein zum Dessert hat, der nicht so viel Alkohol hat, der nicht alles erschlägt und so. Und das ist auch zum Schluss immer schön zum Dessert.
Wenn man da manchmal den Gast auch vergisst, der jetzt schon eine lange Geschmacksstrecke hinter sich hat.
Ja, genau. Und dann einfach mal einen einfachen.
Ja, genau. Und wenn dann der Baller noch hinten ankommt, der einen dann wirklich fertig macht, dann ist es auch keine Geschmacksfreude oder keine Genussfreude dann mehr am Schluss. Dann.
Ja, und das schätzen die Gäste auch, dass sie sagen, ja, das ist jetzt ja ein leichter Wein. Ich sage ja, das sind leichte Süßweine, die müssen ja nicht opulent sein, sondern kann auch mal einfach was Leichtes zum Abschluss sein.
Und wenn die dann zum Dessert trotzdem bestehen können, ist das, finde ich, teilweise ganz großartig.
Ja, zum Dessert ist es auch oft schwierig, einen passenden Wein zu finden, weil doch so viele Aromen auch im Teller sind.
Ich glaube, mittlerweile wird es ja auch so teilweise schräg wird oder ungewöhnlich wird mit teilweise...
Mit Gemüse und so,
mit Gemüse, ja, mit Kräutrig, mit Vegetabilien auch genau.
Mit Petersilie, genau. Ja.
Ist das für uns Sommies manchmal...
Schwierig,
eine große, 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 spannende Herausforderung, ja.
Es ist schon manchmal so, dass es doch nicht so richtig passt, denke ich mal. Aber das denkt man sich, also man denkt, ich denke mir das aus. Wir probieren die Gänge natürlich auch, wenn die neu sind. Aber es ist ja nicht jeden Tag, dass ich da Wein und Essen zusammen probiere, sondern das meiste passiert im Kopf. Und meistens passt es auch.
Kann man das im Kopf oder ist das limitiert?
Ich kann das schon im Kopf, aber ich mache das auch gerne, wenn wir hier zu Hause sind, dass man da wirklich mal was ausprobieren und dann denkt, ach, das passt ja auch, ne? Dass man da wirklich das auch mal richtig essen und trinken muss zusammen. Ne?
Ich habe da so viele Überraschungen, wenn ich dann doch live probiere. Ich glaube, man kann vieles imaginär auflösen, dass man sagt, okay, das Säureverhalten in dem Wein, die Mineralisierung, der Alkoholgehalt in Kombination mit der Speise vom Grundaromenprofil könnte es auch funktionieren. Und wenn ich es dann probiere, nicht, dass es nicht passt, manchmal überrascht mich noch mehr, wenn dann so Entwicklungen entstehen oder Sachen, Komponenten entstehen, wo ich sage, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, dass man überrascht wird, ja.
Total.
Dass man selber überrascht wird, wenn man schon so lange Erfahrung hat.
Ja. Und das ist irgendwie jedes Mal ein neues Abenteuer. Geht mir bei Gläsern, wenn wir vorhin das Thema hatten, genauso, dass ich ganz oft sage, klar, logisch, nämlich das Glas, weil das könnte so passen. Wenn ich es dann aber richtig dann rieche und auflöse, dann sage ich, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wirklich diese Aromen da so perfekt rauskommen oder eben das überhaupt nicht, oder der Wein da so dermaßen kastriert wird und mit einmal überhaupt keine Präsenz hat und die Säure sich so anders präsentiert. Wie arbeitest du mit den Weinen im Restaurant? Brauchst du gewisse Handwerkszeug, Tools, also Außenflaschenöffner und Gläsern und Karaffe? Gibt es irgendwas, worauf du nicht verzichten möchtest?
Ich habe Gläser, Karaffen, normalen Öffner. Ja, ansonsten brauche ich nicht viel.
Ne? Gibt nicht viel, ne? Es gibt viel Spielzeug, aber ja. Wenige Sachen, die essentiell sind. Was ist total unnütz? Also hast du mal irgendwo was gesehen, wo du gesagt hast, wir hätten sowas erfunden? Also insoweit, für sowas gibt ihr Geld aus?
Mir fällt mir jetzt nichts ein.
Nee. Manchmal ist ein Sieb, finde ich, noch ganz hilfreich, wenn man das...
Ja, noch Siebstück habe ich auch, ja. Mit so die alten brüchige Korken oder so. Ja, das habe ich auch, ja.
Wie kann man mit alten Korken umgehen? Hast du da irgendwie so einen guten Duran kann man nehmen, der hilft manchmal, aber sonst ist das schon...
Also rausziehen, ne?
Ja.
Ansonsten...
Also Butterkorken finde ich auch schrecklich, wenn man da, also so, das Kellermesser rein und dann wieder raus und es ist wie so, als würde man durch Butter gehen.
Mm, ja.
Man kann nur noch ein Loch reinbohren.
Ja, stimmt, dann, ja. Dann muss man den Wein filtern danach.
Ja, genau. Kurz vor der Verzweiflung und dann, da wollte ich mal irgendjemand, der sich damit auskennt, auch fragen, ob das eine bestimmte Korkart ist, warum manche Korken, also auch schon wenn sie jung sind, so weich sind.
Okay.
Das habe ich nie irgendwie... mehr laut gedacht.
Also bei einem alten Bordeaux oder so, dann erkläre ich das aber auch dem Gast, dass ich dann halt, wenn er reif ist, dass ich halt durch einen Filter gieße und so, ja. Das.
Was ja dann für den Wein auch mehr oder weniger in dem Augenblick und natürlich fürs Trinkgefühl von Vorteil ist. Mhm. Wie kauft ihr alte Weine? Also seid ihr da auf Auktion unterwegs und oder ist es rein über Händler und dann aufgrund der Verlässlichkeit?
Über Händler verkaufe ich einzelne Weine nach mal. Ne? Ansonsten haben wir aber auch reife Weine auf der Karte.
Aber lasst die selber reifen im Haus dann, dass ihr die einigermaßen jung einkauft und dann hast du schon mal eine Fälschung?
Wüsste ich nicht, nee.
Ist eigentlich so ein präsentes Thema, aber so wirklich objektiv haben es die wenigsten wahrgenommen oder
dann. Ist mir nicht bewusst.
Gibt's Weinfehler, die du akzeptierst oder manche, die du überhaupt nicht tolerieren würdest? Jetzt abgesehen vom Kork, das ist klar, wenn man den, weil das auch immer so ein Kantthema ist. Also wann hat ein Wein wirklich Kork? Wann kann man das greifen? Manchmal sind es ja auch verschiedene, keine Ahnung, 93 Clinet war ja fast das ganze Jahr Kork. Wie geht man mit den Weinen um? Die Cru Bocaillot hat man immer das Gefühl, er hat immer Kork, weil der halt so diese schon teilweise sehr extremen Noten hat. Aber es ist natürlich kein Kork. Also
wie
mit Weinfehlern im Allgemeinen, deklarierst du die auch vor dem Gast? Akzeptierst du die? Reklamierst du die beim Händler? Wie kann man damit...
Weinfehler würde ich jetzt, also Kork ist klar, oder auch so ein schleichender Kork, da muss man ja erstmal drauf kommen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Wein gar nicht so kennt, denkt man nachher, der schmeckt so. Also das ist schon schwierig, da muss man schon auch sehr, sehr gut probieren können. Bei so einem, bei Wein mit Weinfehlern, die würde ich jetzt auch dem Gast gar nicht zu probieren geben. Die würde ich schon aussortieren und dann gucken, wenn sich das häuft, dass ich das natürlich reklamieren kann.
Was sind das so für Fehler, die dich stören oder wo du sagen würdest, das, also ist es da, also wenn es ein reduktiver oder ein oxidativer Ton ist bei den Weinen oder ist es, wenn er mäuselt oder ist es, wenn er...
Oxidativ bei jüngeren Weinen, ja. Bei reifen Weinen ist es ja normal. Aber wenn ein Wein relativ jung ist und schon oxidativ ist, das finde ich auch, das würde ich auch nicht ausschenken.
Hast du Vorlieben bei den Verschlüssen?
Also ich mag jetzt mittlerweile sehr gerne Schraubverschlüsse.
Aus servicetechnischen Gründen, weil es halt einfach ist, den aufzudrehen, oder aus Entwicklungsgründen, wie der Wein sich darin präsentiert oder daraus resultierend präsentiert?
Die Entwicklung ist sehr, sehr gut. Also muss ich sagen, von Weinen, wo ich das nicht so erwartet habe, auch von relativ einfachen Weinen, die sich sehr gut halten mit Schraubverschluss. Und die Qualität ist halt bei jeder Flasche gleich. Das ist halt, wenn man an einem Tisch mehrere Flaschen ausschenkt, dann schmeckt jede gleich. Das ist der Vorteil. Wenn man einen Kork, Wein mit Kork hat, dann könnte jede Flasche anders schmecken. Natürlich ist Kork ein idealer Kork natürlich für hochwertige Weine, das Bessere für die Lagerung. So ein Wein mit einem sehr, sehr guten Korken und ein Wein mit Schraubverschluss, glaube ich, merkt man schon den Unterschied, dass der Kork dann vielleicht doch das Bessere ist.
Interessieren dich die chemischen Abläufe dabei? Also interessiert dich dann, was wirklich dabei passiert beim Schraubverschluss, beim Korken und so weiter, warum sich das auch verändert hat in den letzten 15 Jahren? Also ich glaube schon, dass die Winzer sehr viel gelernt haben, mittlerweile die Weine auch anders verschließen, mit einem anderen CO2-Gehalt, mit einer anderen Füllstand, mit einer anderen, die Weine anders vorbereiten und so weiter, ja, beim Schraubverschluss als vor. Ja. Ist das für dich elementar oder sagst du, es ist halt einfach so?
Da habe ich jetzt, das ist nicht so, dass ich mich damit so beschäftige. Mhm. Ja.
Aber es ist schon prägnant, finde ich. Ne? Also teilweise vor 10, 15 Jahren hat man so das Gefühl, die sehen irgendwie alle oder schmecken alle gleich oder die fühlen sich alle gleich an nach einer gewissen Zeit. Und mittlerweile, glaube ich, haben die Winzer den Dreh auch raus, denen auch zuzugestehen, dass Weine mit Schraubverschluss auch altern können und wissen auch, wie es denen irgendwo...
Beim Rotwein ist es ja noch nicht so angekommen. Wundert mich aber auch manchmal, wenn die Winzerinnen und Winzer dann sagen, ja, der Wein, der ist so schwierig mit dem Kork, haben so Schwierigkeiten mit dem Kork. Ich so, ja, und dann habe ich gesagt, dann mach doch Schraubverschluss. Nee, nicht die Rotweine.
Da interessant, dass es Regionen gibt wie Neuseeland, Australien, die ja, ich glaube, zu 99%
ja, oder Österreich
mit Schrauber verschließen. Ja. Aber qualitativ wäre das für dich kein... Margot hat ja auch mal drüber nachgedacht, mit Schrauber zu verschließen. Ich glaube, vor 7 oder 8 Jahren. Ja. Haben dann aber Abstand genommen, weil es für viele gerade im asiatischen Raum so ein gravierender Wertverlust wäre oder eine Werteinbuße. Aber
wenn man einen hochwertigen Bordeaux bekommt mit Schraubverschluss,
das ist irgendwie
ein bisschen schwierig, aber warum nicht?
Oder Burgunder, also wenn da irgendwie, keine Ahnung, Latasche. Ja, das wäre dann irgendwie...
Passt nicht so zusammen,
ja. Aber vielleicht kommt es irgendwann einfach, mal. Ja, auch nur eine Denke. Und man hat, das finde ich eigentlich so spannend, ist nie über einen Schrauber geschafft. Also auch, ich finde, Glaskorken haben sich kaum durchgesetzt. Auch, also Kapseln, Kronkorken haben sich kaum durchgesetzt. Obwohl das ja eigentlich, weißt du, ja die Champagner, der optimale Verschluss ist. Es gibt ja kaum einen Verschluss, der so perfekt ist wie Kronkorken.
Ja.
Und, aber rein im Markt, manche haben es ja alternativ versucht zwischendrin, aber... Ne, ist für dich sowas Nachhaltiges wie ein Pfandsystem bei Weinflaschen denkbar, sinnvoll? Quatsch. Noch nie drüber nachgedacht. Ne, es war also vor 1-2 Jahren ein Riesenthema und irgendwie habe ich das Gefühl, es blieb so irgendwie auf der Strecke. Aber vielleicht ist es auch nicht unsere Art von Weinkonsum, sondern eher so die Litergeschichte.
Ja.
Wo man dann wie in der Pfalz aktiv trinkt und eher in 2-0 als 0-2 Einheiten denkt. Naja, aber vielleicht ist es auch so eine gewisse Zukunft. Wenn du über die vegetarischen Menüs und die Auswahl nachdenkst, ist da die Weinbereitung für dich auch wichtig dabei? Also denkst du dann auch an vegane Weine und versuchst vegane Weine dazu auszusuchen? Oder ist das nicht so das große Thema
das da an dem Augenblick dabei? Das große Thema nicht. Viele, die vegetarisch essen, wollen auch Rotwein. Also ich finde das auch, weil es zum Beispiel auch passt auch ganz gut, weil das eine Soße ist aus rote Beete mit so Wurzelgemüsen und so. Das passt auch ganz gut. Und vegan und haben wir auch vegane Weine, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das so aufschreiben oder so. Ne?
Ihr deklariert das nicht in der Karte, das also welcher Wein vegan ist und welcher...
Ja.
Gibt es manchmal Leute, die gezielt danach fragen?
Wenig.
Wenig.
Schwefel haben schon öfters welche Probleme, haben schon mal schwefelfreie Weine, da haben schon mal welche nachgefragt.
Hatte ich auch öfters das Gefühl, dass das durchaus ein Thema wird und... Und aber nicht so, dass du Schwefel verteufelst, sondern...
Nee. Es gibt Gäste, die das nicht vertragen. Ne? Das habe ich mal den einen oder anderen schwefelfreien Wein gehabt.
Und allgemein logisch, biodynamisch. Mhm. Deklariert ihr das in der Karte?
Nein,
oder?
Nee. Auch nicht.
Aber es
sind viele, viele Weine, die biodynamisch arbeiten, viele Weingüter.
Ich glaube, ab einer gewissen Klasse sind es 98% aller Produzenten, die zumindest biologisch, wenn die biodynamisch arbeiten oder sich daran orientieren, danach ausrichten.
Ja, das stimmt, ja.
Mhm. Und irgendwo, also habe ich persönlich das Gefühl, dass die Winzer nicht mehr weiterkommen und der große Schritt nach vorne ist der Schritt zurück, also der Schritt in Richtung Bewusstsein, sich mit der Herkunft, mit der Natur auseinanderzusetzen, wo kommen wir her, was müssen wir letztlich auch wieder der Natur zurückgeben, um das wieder zu bekommen, dass das so ein ganz großer Lernprozess die letzten 10 Jahre ist.
Ja, viele machen das, ja.
Mhm. Und sich da, fragen da viele Gäste nach, dass die sich gezielt daran orientieren oder?
Es wird nicht so nachgefragt. Mhm. Nee. Mhm. Aber viele gehen auch davon aus, dass wir die biodynamischen Weine, Bio-Weine haben.
Mhm. Mhm. Ja, willst du auch so eine Frage, das Gesamt?
Ja.
Bewusstseins dann irgendwo irgendwo ist und
ja.
Was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst?
Was wäre ich für ein Wein?
Ich finde es keine einfache Frage, ne? Dann irgendwie in diesem Segment zu denken und dann auch, wie kann man sich selber irgendwie so sehen, einschätzen?
Andere also das ist ja nicht einfacher. Das, was ich gern trinke, sondern
nein, gar nicht, nein, sondern das, ja.
Silvaner.
Mhm. Weil?
So eine Ruhe. So ein geerdeter Wein.
Ich finde es interessant, weil ich Silvaner ganz, ganz viele Jahre nicht verstanden habe, weil ich nicht gefühlt habe. Mhm. Denn ich brauche eine Erklärung für Wein. Und Silvaner, finde ich, muss man fühlen, muss man anfühlen, muss man versuchen zu greifen und sich drauf einlassen. Also die Ruhe auch dabei beim Silvaner zu finden. Und
aber das hat keinen guten Ruf, Silvaner, immer noch nicht.
Hm? Wird also dem nach wie vor nicht gerecht.
Ja.
Also da findest du, oder glaubst du, Silvaner könnte außerhalb von Rheinhessen und Franken oder vielleicht irgendwie Südtirol bestehen? Wäre das eine nationale, internationale, globale Rebsorte? Oder braucht die genau diese Komponenten, wie wir es in den Regionen, wo er jetzt im Augenblick zu finden ist, gegeben sind?
Also Silvaner ist eh schon schwierig außerhalb Frankens, finde ich. Also Franken hat schon die Berechtigung, die Tradition. Andere Regionen, Rheinhessen, haben es schwer, finde ich. Mhm. Ja, und das dann noch weiter auszuführen, noch in eine neue Region, wäre für die Silvaner Traube, glaube ich, nicht so passend.
Mhm.
Warum, weiß ich nicht, aber sind auch ja toll, eigentlich Essensbegleiter, die passen sehr gut zum Essen. Aber die sind unterschätzt und werden eigentlich kaum bestellt von alleine.
Niemals. Also es vermisst sie auch keiner, wenn sie nicht da sind.
Ja.
Das finde ich so erstaunlich. Ja. Also ich hatte sie kaum auf der Karte, weil ich sie eben, wie gesagt, nicht verstanden habe. Es hat aber ganz selten jemand nachgefragt.
Mhm.
Und aber man kann so damit begeistern, wenn man sie auf der Karte hat, wenn man sie gereift anbietet, wenn man sie in den verschiedenen Interpretationen anbietet.
Ja.
Großartig.
Mhm.
Und es ist eine Rebsorte, finde ich, die Kunst des Winters perfekt darstellt. Also wie er sie anführen kann und eben begleiten, interpretieren kann. Das ist.
Gibt's auch viele Spielarten von Silvaner.
Ja.
Also, sehr schön.
Hast du einen Ausgleich oder ein Hobby, einen Sport?
Ja, Yoga mache ich. Wandern, walken. So. Aktiv.
Und aktiv sein. Das, obwohl du ja eigentlich im Beruf schon aktiv bist. Und Ziele oder Wünsche für die Zukunft, wo du sagst, ach, das würde ich gerne nochmal oder das könnte ich mir vorstellen oder das wäre für mich eine.
Ich bin eigentlich so sehr zufrieden, wie ich jetzt arbeite.
Danke, liebe Susanne. Danke für dieses angenehme Gespräch. Danke für deine Herzlichkeit. Danke für deine Ruhe. Danke für deine Beständigkeit. In einer Zeit, wo alles bunt sein muss, wo alles laut sein muss, wo jeder möglichst viele Sachen erleben muss, tut sowas gut. Es war ein Vergnügen, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und noch ein ganz großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs Begleiten. Dafür, dass ihr bei uns seid.
dafür, dass ihr uns sozialmedial begleitet, den ein oder anderen Like schenkt und einfach bei uns seid. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank ihnen ist dieses Projekt möglich. Und dank ihnen ist auch wieder nach dem Podcast vor dem Podcast. Und ich freue mich auf den kommenden Freitag. Und ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Ich freue mich einfach wahnsinnig auf den großartigen Markus Del Monego.
Mein Name ist Michelle Tafana, ich bin 30 Jahre jung, arbeite als Betriebsleiterassistentin im Schönes Leben in Dortmund. Ich kenne Susanne Spieß nun seit fast 8 Jahren und sie ist und war immer meine Mentorin beim Thema Wein und da muss ich auch ein ganz, ganz großes Danke für ausrichten oder auch loswerden, weil durch sie habe ich mich überhaupt getraut, meinen Sommelier durchzusetzen und den auch zu machen mit Level 3. Nach WSET-Standard und da hat sie mich immer ganz fleißig mit begleitet und mich auch in allen Bereichen gefördert. Im Restaurant, wo ich auch 7 Jahre tätig war, waren wir immer ein eingespieltes Sommelier-Team und das hat mir auch immer sehr, sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ja.